Bete noch mit uns. Herr, wir wollen nicht ohne deinen Segen einen Schritt in dein Wort wagen, weil wir wissen, dass wir ohne deine Gnade und ohne deine Gabe nichts erkennen werden, nicht erbaut werden, nicht verständlich sein können. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, durch deinen Geist wirklich dein Wort in Fülle zu verstehen, es anzuwenden und zu leben. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Dürft euch gern setzen. Uns ist allen bewusst, wenn uns jemand etwas anvertraut hat, dann müssen wir uns anschließend dafür verantworten, was wir damit gemacht haben. Zum Beispiel, wenn unser Chef uns bittet, ein paar Aufgaben während seiner Urlaubszeit zu übernehmen, dann ist uns bewusst, nachdem er zurückkommt, wird er prüfen, nachforschen, sind wir dem nachgegangen. Oder wenn wir auf ein Haustier von jemandem aufpassen, dann müssen wir uns am Ende verantworten, wie geht es dem Haustier? Lebt es noch? Geht es ihm gut? Haben wir uns gut darum gesorgt oder nicht? Aber wisst ihr was? Obwohl wir diese Dinge vor Augen haben, vergessen wir doch oft, dass nicht nur einzelne Dinge wir für sie verantworten müssen, sondern dass wir uns für unser ganzes Leben verantworten müssen. Rechenschaft ablegen müssen für alles, was wir getan haben. Warum? Weil alles, was wir bekommen haben, eine Gabe von Gott ist, die er uns anvertraut hat. Unser Leben und alles, was drin ist. Und genau darum geht es in unserer heutigen Textstelle. Jesus, er will uns deutlich machen, dass Gott uns Dinge, Gaben anvertraut hat und wir treue Verwalter dieser sein sollen. Weil eines Tages werden wir Rechenschaft vor ihm ablegen, was wir damit gemacht haben. Ihr dürft gerne mit mir Matthäus 25 aufschlagen. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Jesus redet hier immer noch über seine zweite Wiederkunft und belehrt seine Jünger. Und gerade ist er mitten dabei, zu erklären, was es bedeutet, zu wachen. Weil genau das sollen wir im Hinblick seines zweiten Kommens tun. Wachen. Und im Gleichnis davor haben wir bereits gesehen, dass Wachen bedeutet, dass man vorbereitet ist, indem man Öl hat. Indem wir eine persönliche, echte Beziehung zum Herrn Jesus Christus haben. Und heute im nächsten Gleichnis zeigt Jesus, dass Wachen auch bedeutet, dass wir treue Verwalter unseres Lebens sind. Anders gesagt, Wachsamkeit äußert sich in treuer Arbeit. Zu Beginn will ich mit euch gemeinsam die Textstelle lesen. Steht gerne nach Möglichkeit auf, wenn wir Gottes Wort zusammen lesen. Matthäus, Kapitel 25, Verse 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann weitere 2. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihm. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch weitere 5 herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und vergrab dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo es nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Nehmt gerne Platz. Der Predigttitel für heute lautet: Bist du ein treuer Verwalter? Bist du ein treuer Verwalter? Denn genau diese Frage stellt uns das Gleichnis. Wie sieht es bei uns aus? Und wir wollen uns das Gleichnis in den 3 Szenen angucken, die uns Jesus bereits vorgibt. Erstens, in den Versen 14 bis 15 sehen wir den Auftrag, den die Knechte bekommen. Der Auftrag. In den Versen 16 bis 18 sehen wir dann die Arbeiter, ein Fokus auf die einzelnen Knechte. Was tun sie? Und in der letzten Szene sehen wir dann die Abrechnung. Verse 19 bis 30. Und so lasst uns mit der ersten Szene beginnen. Der Auftrag. Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Beobachte zuerst, das Gleichnis, es beginnt mit einem Denn. Denn es ist wie bei einem Mann. Das Gleichnis soll also etwas begründen, eine Begründung für etwas. Die Frage ist, nun, was soll es begründen? Schauen wir einen Vers vorher. Dort sagt Jesus: Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das heißt, dieses Gleichnis will uns gewissermaßen zeigen, warum wir wachen sollen. Warum? Und das große Bild hier im Gleichnis ist eigentlich sehr einfach. Ein Hausherr, er reist für eine längere Zeit ins Ausland, außer Landes, und er übergibt seinen Knechten während dieser Zeit seinen Besitz, den er hat, sein Reichtum, um es zu verwalten. 2 von den Knechten erweisen sich als treue Verwalter und werden belohnt. Und einer der Knechte erweist sich als fauler und böser Knecht und wird dafür bestraft. Der Herr, er steht hier natürlich für Jesus, der nach seinem Tod in den Himmel steigt und, man kann sagen, längere Zeit außer Landes sein wird und dann auf die Erde zurückkommen wird. Und die Knechte stehen hier für bekennende Gläubige, schon wie in den Gleichnissen davor. Aber das Interessante ist, auch in diesem Gleichnis erweist sich einer der Knechte, obwohl alle ihn als Herrn bekennen, als unecht. ein Knecht sagt zwar, ich kenne dich, ich kannte dich. Aber wir werden sehen, in Wirklichkeit kannte er ihn nicht und er diente ihm auch nicht. Er hatte den Namen eines Knechten, aber er hatte das Herz eines Feindes. Und Vers 15 erklärt uns dann weiter, was der Herr jedem Einzelnen anvertraut hat. Dort heißt es, dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Beobachtet erstens hier, wie viel der Herr seinen Knechten übergeben hat. Wie viel? Heutzutage wird das Wort Talent meistens mit natürlichen Fähigkeiten gleichgesetzt. Also der ist talentiert, kann gut Fußball spielen oder was anderes. Musikbegabt, ist talentiert. Aber tatsächlich bedeutet das Wort Talent hier in der Bibel ein Gewichtsmaß. Also ein Talent war ein Gewichtsmaß. Ein Talent wog ungefähr damals 35 Kilo. Wenn du gesagt hast, er hat ein Talent das und das, meint man, er hatte 35 Kilo von dem und dem. Und was das Talent genau war, das konnte sich unterscheiden. Das heißt, es konnte Gold sein, es konnte Silber sein, es konnte Kupfer sein. Das Talent war lediglich ein Gewichtsmaß. Und immer der Kontext hat entschieden, was es jetzt war. War es Gold, Silber, Kupfer? Hier im Gleichnis ist es wahrscheinlich Silber, was gemeint wird. Silbertalente. Warum? Nun, in Vers 18, ein bisschen später, lesen wir von diesem Wort Geld, was dort auftritt. Und tatsächlich kann das Wort Geld auch mit Silber übersetzt werden. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass hier Silbertalente gemeint sind. Nichtsdestotrotz, ein Talent war eine gewaltige Summe von Geld. Es war nicht wenig. Ein Talent war damals ungefähr 6.000 Denare wert. Ein Talent, 6.000 Denare. Nun, jetzt müssen wir wissen, wie viel ist ein Denar wert? Ein Denar, das war der typische Tageslohn für einen ganz normalen Arbeiter. Ein Söldner, ein Soldat hat ein Denar pro Tag verdient. Also das war der Tageslohn. Das bedeutet, wenn man sich das ein bisschen hochrechnet, dass ein Talent ungefähr 20 Jahre Arbeit bedeutet für einen normalen Menschen. Das heißt also, eine ziemlich große Summe, wenn man es heute rechnet, stellt euch vor, ihr arbeitet 20 Jahre und das ist das, was ihr hättet. Das vertraut der Herr hier gerade an, also mit einem Talent. Es ist viel Geld, eine große Summe, der ihn anvertraut hat. Wir sehen hier, dass er wirklich ziemlich gnädig bei seiner Vergabe war, sehr großzügig. Selbst derjenige, der nur ein Talent bekommen hat, man denkt so, oh, nur eins, der hat viel bekommen, das war nicht wenig, es war viel. Beobachtet zweitens, die drei Knechte bekommen unterschiedliche Talente anvertraut, unterschiedlich viele Talente anvertraut. Einer bekommt 5 Talente, der andere 2 und der letzte 1. Wir fragen uns natürlich sofort, warum? Hat der Herr einen Knechten irgendwie mehr lieb gehabt? Dachte ich, ja, den gebe ich ein bisschen mehr, weil er so cool ist, so schön ist. Nein, tatsächlich nicht. Im Gegenteil. Lest mal, der Fair verteilt hier unterschiedlich, weil er sich um alle seine Knechte sorgt. Es heißt hier nicht, er gab jedem nach seiner Kraft, nach seinen Fähigkeiten, könnte man sagen. Er gibt den dritten Knechten nicht 5 Talente, weil er weiß, es wäre eine Überforderung für ihn. Es würde ihn erdrücken. Er wüsste nicht, wie er damit verwaltet. Deswegen gibt er den einen 5, den anderen 2, dem anderen 1. Wir Eltern tun es genauso. Unserem einjährigen, zweijährigen Sohn sagen wir nicht, räum die Spülmaschine aus, wenn wir wollen, dass unsere Tassen noch ganz bleiben. Wir wissen, das wäre nicht überfordert, zu viel für ihn. Eine andere Aufgabe können wir ihm anvertrauen. Unseren 10-, 12-Jährigen können wir es ganz gut anvertrauen und andere Dinge noch. Wir schauen auf die Fähigkeiten und geben so viel. Wie ein liebender Vater verteilt er also diese Talente, damit niemand von den Knechten auch überfordert ist, sondern damit jeder gut damit umgehen kann. Das zeigt tatsächlich die Barmherzigkeit, die Liebe und auch die Fürsorge des Herrn für die Knechte. Bei der Vergabe hatte er nicht seinen Gewinn im Kopf. Er hatte die Knechte im Kopf. die Fähigkeiten von ihm. Er ist kein harter Herr, der Gewinn schöpfen will, der mehr fordert, als man könnte. Das macht ein harter Herr, ein Diktator. Er fordert immer mehr, weil es ihm nicht um die anderen geht. Aber dieser Herr, er tut es nicht. Er war einfühlsam und kennt jeden einzelnen Knechten sehr gut. Sonst wüsste er nicht, wer wie viel ertragen kann. Und der Auftrag der Knechte ist sehr einfach. Verwaltet die Talente, vermehrt die Talente. Es wird hier zwar nicht explizit gesagt in den zwei Versen, was sie tun sollen, aber wenn wir ein bisschen weiterlesen, ist es sehr offensichtlich, was sie tun sollten. Mit dieser Geldsumme, die sie hatten, handeln, verwalten, sie vermehren. Die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was heißt das für uns? Worauf will Jesus in diesem Gleichnis für uns Christen hinaus? Nun, so wie der Herr Talente seinen Knechten hier anvertraut hat, so hat Christus uns Talente anvertraut. Und die Talente hier, sie stehen nicht nur für Geld, Geld hat er uns auch anvertraut, sondern auch für alle Dinge in unserem Leben. Für alle Verantwortungen, in denen wir stehen, für alle Möglichkeiten, die wir von Gott haben, die er uns gibt. Man könnte sagen, für unser ganzes Leben, was er uns anvertraut hat, mit allem, was dazugehört. Der Prediger J.C. Ryle, er hat es so wunderbar zusammengefasst, worum es bei diesen Talenten geht. Er schreibt, Zitat, unsere Gaben, unser Einfluss, unser Geld, unser Wissen, unsere Gesundheit, unsere Kraft, unsere Zeit, unser Verstand, unser Gedächtnis, unsere Zuneigung, unsere Vorrechte als Glieder der Gemeinde Christi, unsere Vorteile als Besitzer der Bibel, all das, alles sind Talente. Alles sind Talente. Woher stammen diese Dinge? Welche Hand hat sie uns geschenkt? Warum sind wir, was wir sind? Warum sind wir nicht Würmer, die auf der Erde kriechen? Es gibt nur eine Antwort auf diese Fragen. Alles, was wir haben, ist eine Leihgabe Gottes. Wir sind Gottes Verwalter, wir sind Gottes Schuldner. Lassen wir diesen Gedanken tief in unsere Herzen eindringen. Zitat Ende. Alles, was wir haben, sind Talente von Gott. Sie kommen aus seiner Hand. Unser ganzes Leben, Verantwortung, Möglichkeiten, Geistesgaben, jede Sekunde Zeit, alles. Welche Lehre können wir daraus ziehen? Erstens, wir müssen verstehen, wir sind Verwalter. Wir sind Verwalter. Es ist nicht unser eigen, unser Leben und alles, was wir haben. Es sind Leihgaben unseres Herrn. Ist dir dieser Tatsache bewusst, wenn du mit den Dingen umgehst in deinem Leben? Oder lebst du, als ob der Tag dir gehören würde? Das ist mein Tag. Als ob die Zeit dir gehören würde. Als ob das Leben dir gehören würde. Gott ist die Quelle unseres Lebens und allem, was wir haben. Mögen wir dementsprechend auch leben. Und zweitens erkennen wir die Güte unseres Herrn. Unser Herr ist gut. Wisst ihr, es ist so ermutigend zu wissen, dass sich der Herr um uns sorgt. Der Herr, er wird nie von dir mehr fordern, als du kannst. Da liegen 100 Kilo auf dem Boden und das Kind ist 5 Jahre und sagt, heb's an. Das wird er niemals tun. Er wird immer so viel geben, was dich nicht erdrückt. Er gibt immer unterschiedlich, so wie es der Einzelne braucht. Ihm geht es nicht um Gewinn, nicht um Erfolg, sondern tatsächlich hat er Gedanken um dich. Unser Herr ist wirklich durch und durch gut. Halte dir das vor Augen. Der Auftrag hier ist gegeben. Die Talente wurden anvertraut. Wie werden die einzelnen Knechte damit umgehen? Genau das sehen wir jetzt im zweiten Punkt. Die Arbeiter. Vers 16. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere. Beobachtet, der erste Knecht, er macht sich sofort an die Arbeit. Er verliert keine Zeit, sondern er nimmt seine Verwalterschaft ernst und er fängt an zu handeln. In der Esra-Bibel, da heißt es sogar, sogleich ging der Empfänger der 5 Talente hin und handelte mit ihnen und gewann weitere 5. Also die Betonung ist, dass er sofort, sogleich handelte. Es wird nicht genau gesagt, wie er Handel getrieben hat. Das ist auch nicht wichtig hier im Gleichnis. Aber über die gesamte Zeit, das ist quasi eine Zusammenfassung von seinem gesamten Verwalterschaft in dieser Zeit der Abwesenheit, wird bewertet damit, dass er gehandelt, gearbeitet hat. Vielleicht hat er ein Geschäft aufgebaut. Es war sicherlich nicht nur ein Handel und er hat 5 Talente gewonnen. Es waren vieles, was er gemacht hat, Tag für Tag, irgendwas aufgebaut und gewonnen. In Vers 17 lesen wir dann vom zweiten Knecht. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann weitere 2. Der zweite handelte genauso wie der erste. Auch er fing ebenso sofort an zu arbeiten. Er hat das Geld treu verwaltet über diese ganze Zeit und hat 2 Talente gewonnen. Weniger als der erste. Der erste hat 5 gewonnen, der zweite 2. Aber beide waren treu am Arbeiten. Und dann in Vers 18 sehen wir den dritten Arbeiter. Aber der, welcher das eine empfangen hat, das eine Talent, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Anstatt anzufangen zu arbeiten, ging der dritte Knecht hin und hat das Geld seines Herrn einfach in die Erde vergraben. Für uns klingt das ein bisschen komisch, warum tut er das? Warum macht das der dritte Knecht? Warum vergräbt er dann dieses Geld? Nun, wir müssen wissen, damals gab es keine Hochsicherheitstresore, wo du das Geld sicher verwalten konntest oder irgendwo. Meistens hat es entweder zu Hause, also wenn du es hattest. Deshalb war es die sicherste Methode tatsächlich, das Geld einfach in der Erde zu verbuddeln. Es gab keine Metalldetektoren oder sonst was, keine riesigen Bagger, die irgendwas aufheben konnten. Wenn es in der Erde ein bisschen tiefer verbuddelt war, dann war es ziemlich sicher. Also dann müsste der Dieb schon alles aufgraben, bis er irgendwas findet. Deswegen hat er es hier verbuddelt, um es zu schützen. Tatsächlich ist es interessant, dass sogar unter den Rabbinern das Gesetz galt, wenn du von jemandem Geld anvertraut bekommen hast und es in die Erde verbuddelst, dass du danach rechtlich quasi geschützt bist, dass du nichts zurückzahlen musst, weil du dein Bestes getan hast, um es wirklich sicher zu verwahren. Also so sicher galt die Methode, es unten zu vergraben. Vielleicht könnt ihr euch noch an Achan erinnern. Was hat er gemacht mit dem Silber, was er mitgenommen hat? Er hat es auch vergraben. Warum? Nur weil es niemand entdecken sollte, weil es sicher sein sollte. Das war der Gedanke. Dann hat man früher sehr oft gemacht. Die Frage bleibt aber trotzdem, warum hat er das gemacht? Also, ja, er hat es vergraben, weil es sicher war, aber warum hat er es denn vergraben? Nun, die Antwort auf die Frage, müsst ihr euch auch ein bisschen gedulden, sie wird sich später offenbaren. Warum? Hier können wir erstmal festhalten, 2 Arbeiter haben treu das gemacht, was sie tun sollten, nämlich das Geld verwaltet, indem sie es vermehren. Dabei, müssen wir festhalten, haben sie unterschiedlich viel gewonnen. Der eine 5, der andere 2 Talente. Und der dritte Knecht, er hat es einfach vergraben und nichts damit gemacht. Ist gewissermaßen vergessen, nur sich gemerkt, wo das Geld war, wie viele Schritte vom Baum oder so entfernt es war. Das waren die 3 Arbeiter. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Höhepunkt des Gleichnisses. Das ist gewissermaßen der Hauptpunkt, den Jesus uns hier mitgeben will. Jeder Knecht muss Rechenschaft ablegen, was er mit den Talenten gemacht hat. Darum geht's im dritten Punkt. Die Abrechnung. Die Abrechnung. Beobachtet mal sehr allgemein zuerst, Der größte Teil des Gleichnisses handelt von der Abrechnung, die der Herr mit den Knechten hält. Wenn ihr einfach mal die Verse durchzählt, sehr einfach, werdet ihr merken, dass über 70% der Verse, der Gesamtmenge des Textes, der Abrechnung gewidmet sind. Also der Großteil. Und das zeigt uns, dass Jesus uns unbedingt diese Sache besonders vor Augen halten will. Gott wird Rechenschaft fordern. Er hat uns Dinge anvertraut und er wird Rechenschaft fordern. Und so heißt es in Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Beobachtet zuerst, jeder einzelne Knecht musste sich verantworten vor ihm. Er hält mit jedem von ihnen, mit ihnen, alle sind damit gemeint. Und wir werden jetzt genauer sehen, wie er mit jedem Einzelnen durchgeht. Nicht allgemein auf alle, jeder Einzelne. Als erstes ist der Knecht mit den 5 Talenten dran. Vers 20. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Beobachtet, was der Knecht zuerst sagt. Er sagt: Herr, du hast mir diese 5 Talente übergeben. Warum sagt das der Knecht? Wiederholt das gewissermaßen. Nun, ich denke, er zeigt damit, dass er die ganze Zeit den Auftrag des Herrn vor Augen hatte. Er hatte vor Augen, das, was er in den Händen hält, sind die Talente des Herrn, nicht seine. Der Herr hat sie ihm anvertraut, damit er sie verwaltet und sagt: Herr, mir war bewusst, du hast es mir gegeben. Es war deine Gabe und das habe ich damit gemacht. Und dann ist es sehr interessant, sagt der Knecht sehr schlicht und einfach, was das Resultat war. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Er versucht sich nicht groß zu verkaufen. Schau mal, da kannst du noch mehr Gewinn machen. Jetzt habe ich das Business aufgemacht, da wird noch mehr. Er sagt einfach: Das habe ich gemacht. 5 Talente sind mehr geworden. Sehr schlicht, sehr einfach. Die Tatsachen. Wie reagiert der Herr? Vers 21. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Beobachtet hier den dreifachen Lohn, den der Herr ihm gibt, den dreifachen Lohn. Erstens, die erste Belohnung ist Lob. Der Herr lobt ihn. Er sagt: Gut so, hier recht so, das Wort ist Agathos, das ist einfach gut, etwas gut gemacht haben. Gut so, du guter und treuer Knecht. Und wisst ihr, man kann die Worte sehr schnell überlesen, als ob es eine Einleitung ist für das andere. Aber lasst euch diese Worte mal auf der Zunge zergehen. Der Herr hier, der für Christus steht, er lobt den Knechten. Das erste Mal, wo wir in der Bibel sehen, dass etwas gut genannt wird, ist wo? In 1. Mose, wo Gott selbst die Schöpfung, die er gerade vollbracht hat, die einzelnen Tage, als gut nennt. Gott sah, dass es gut war. Und stellt euch vor, Gott benutzt dieselbe Beurteilung für das Werk dieses Mannes wie für das Werk der Schöpfung. Gut. Es ist nicht etwas Kleines. Es ist wirklich ein großes Lob von Christus selbst, den Schöpfer, zu hören: Das, was du gemacht hast, ist gut. Manchmal vergessen wir es. Und beobachtet, der Herr, er lobt nicht sehr viel, was er alles gewonnen hat, wie viel er gewonnen hat. Oh, du hast 5 Talente gewonnen. Das lobt er gar nicht so sehr. Vielmehr lobt er den Charakter des Knechten. Er sagt: Gut so, du guter und treuer Knecht. Er lobt seinen Charakter. Worauf schauen wir oft? Auf die Ergebnisse oder auf den Charakter? Und wo suchst du dein Lob? Bei anderen oder bei Gott? Die zweite Belohnung: Der Herr gibt dem Knechten noch mehr Verantwortung. Er sagt, du bist über wenigem treu gewesen. Stellt euch mal vor, er sagt, die 5 Talente sind wenig, wie reich eigentlich der Herr sein muss. Und ich will dich über vieles setzen. Seine Arbeit wird belohnt, indem ihn der Herr hier noch mehr benutzt, ihm noch mehr anvertraut. Und drittens, er darf in die Freude seines Herrn eingehen. Und was heißt das? Das ist ein bisschen so komisch formuliert, die Freude seines Herrn eingehen. Ich denke, das ist eine Anspielung auf das Freudenmahl, was wir mit Jesus Christus feiern werden. Grob gesagt, ein Bild für den Himmel, wo wir bei Christus sein werden. Und beobachtet hier, es heißt explizit, er darf eingehen in die Freude seines Herrn, also deines Herrn darfst du eingehen. Warum ist das seine Freude? Ich denke, das zeigt, dass dieser Knecht nicht einfach irgendwo hingeht, wo es Freude gibt, sondern dass er Anteil haben darf an der Freude des Herrn selbst. Versteht ihr? Nicht einfach an einen Ort, wo viel Freude ist, sondern dass er teilhaben darf, ein Kuchenstück, könnte man sagen, abhaben darf von der Freude des Herrn, von der Freude Gottes. Er darf Anteil haben an Gottes ewiger Freude, indem er in ewiger Gemeinschaft mit ihm lebt. Größere Freude gibt es nicht. Er darf teilhaben an der Freude Gottes selbst. Und dann ist der zweite Knecht an der Reihe. Vers 22 bis 23. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Beobachtet hier, die Antwort vom zweiten Knecht ist im Prinzip dieselbe wie beim ersten. Der einzige Unterschied ist, der eine hat 5 Talente bekommen und mehr gewonnen, der andere hat 2 Talente bekommen und 2 Talente gewonnen. Aber schaut mal, obwohl der zweite Knecht nur 2 Talente gewonnen hat, also absolut gesehen mehr als doppelt so wenig wie der erste Knecht, ist die Beurteilung des Herrn Wort für Wort tatsächlich dieselbe. 1:1. Und das zeigt uns nochmal, dem Herrn ging es hier nicht um den reinen Gewinn. Sonst hätte der Erste logischerweise eine bessere Beurteilung bekommen. Sondern es geht ihm wirklich um die Treue. Dass jeder mit seiner ganzen Kraft, mit seinen Fähigkeiten sein Bestes gegeben hat. Und gleichzeitig ist es sehr interessant zu sehen, obwohl der Erste natürlich mehr gewonnen hat als der Zweite, haben beide tatsächlich doppelt so viel gewonnen, wie viel sie am Anfang hatten. Also eine 100% Steigerung gehabt. Und ich denke, das zeigt uns auch gewissermaßen, dass beide wirklich mit ganzer Kraft gearbeitet haben. Mit dem, was sie für Fähigkeiten und Möglichkeiten hatten. Beide haben 100% gegeben, könnte man sagen. Und das soll uns zeigen, wir sollen auch mit ganzer Kraft verwalten unser Leben. Der Herr sucht nach treuer Verwaltung, nicht nach bloßen Erfolg. Aber gleichzeitig bedeutet treu zu sein natürlich, mit ganzer Kraft zu arbeiten. Nicht einfach mit minimaler Kraft irgendwie hingeklatscht. Das zeigt uns das Gleichnis auch. Und wisst ihr, ist das nicht ermutigend für uns? Selbst wenn wir nicht die größten Fähigkeiten haben und dadurch nicht so viel gewinnen können wie andere, manchmal schauen wir das andere und denken, boah, der hat so viel anvertraut, der kann so vieles und ich kann so viel nicht, dann ist das nicht wichtig. Es geht nicht darum, dass der andere mehr hat und absolut vielleicht so viel mehr schafft. Darum geht es dem Herrn nicht. Es geht darum, wie treu bist du mit dem, was dir ganz persönlich anvertraut wurde. Und schließlich kommt auch der letzte Knecht und muss Rechenschaft ablegen. Verse 24 bis 25. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ich ging hin, verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Beobachtet, der letzte Knecht beginnt sehr anders als die ersten zwei. Anstatt dem Herrn gewissermaßen Dank auszusprechen, anzuerkennen, du hast mir diese Talente anvertraut zum Verwalten, fängt er an mit: Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Nun, was meint er damit, ein harter Mann? Er erklärt es weiter. Er sagt: Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Im Grunde nennt der dritte Knecht seinen Herrn einen Dieb. Er erntet dort, wo er nicht gesät hat. Es gehört ihm eigentlich nicht, aber er schafft es dort trotzdem, seine Hand hineinzubekommen und rauszugreifen. Jemand, der andere bestiehlt, der trickst, der jemand über den Tisch zieht. So schätzt ihn der dritte Knecht ein, den Herrn. Ein harter Mann, der viel abverlangt, der skrupellos ist und nur auf das Geld aus ist. Nun, der Knecht sagt zwar: Ich kannte dich. Aber wenn wir bis zu diesem Punkt des Gleichnisses gekommen sind, realisieren wir, er kannte ihn nicht wirklich. Sonst wüsste er, dass der Knecht tatsächlich, dass der Herr genau das Gegenteil davon ist. Von dem Beginn des Gleichnisses fängt es nämlich an und wird immer wieder wiederholt, dass der Herr gut ist, dass er einfühlsam ist, dass er sich sorgt um seine Knechte. Der Charakter des Herrn wird betont, wie gut er ist. Aber er kennt seinen Herrn eigentlich nicht. Und diejenigen, die Gott nicht kennen, sie werden ihn immer als hart bezeichnen, immer als hart fordernd. Sie zeigen immer mit dem Finger auf Gott und geben ihm die Schuld. Haha, ich, du. Du bist hart, du willst das von mir und das von mir und das von mir. Sie suchen die Schuld bei Gott. Genau das tut der Knecht, bei seinen Herren suchen. Er sucht Ausreden. Er sagte, er hatte Angst. Er hatte Angst, weil der Herr so hart ist, dass er einfach das Geld vergraben hat, damit es sicher ist, damit er auf Nummer sicher geht. Er verliert das Geld nicht. Und schließlich sagt er am Ende: Siehe, da hast du das Deine. Eine ziemlich grobe Antwort wieder, als ob er einfach das Geld ihn hinschmeißt und sagt: Hier, nimm das, was dir gehört. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Nimm das Deine. Ich brauche es nicht. Lass mich in Ruhe. Wie antwortet der Herr auf solche Worte? Vers 26 bis 27. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo es nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Diese Verse können beim ersten Durchlesen ein bisschen komisch klingen. Was heißt das? Gibt der Herr hier etwa zu, dass er böse ist, wenn du wusstest, dass ich ein harter Mann bin? Nun, darum geht's hier nicht. Was der Herr hier macht, er will die Faulheit und die unlogischen Gedanken des Knechten offenbaren, indem er einfach mal mit seinem eigenen Argument vom Knechten weiterdenkt. Er versetzt sich also quasi in die Lage des Knechten. Er nimmt das Argument mal an und sagen wir: Okay, gehen wir mal davon aus, du hast recht, du hättest recht, dass ich ein harter Herr bin. Was natürlich nicht stimmt, aber er nimmt das Argument mal an. dann sagt er, dann wäre es doch das einzig Logische für dich, wenn du wirklich so viel Angst hättest, dass ich verlangen werde, wenn du selbst gelähmt wärst, es zu verwalten, würdest du es einfach den Wechslern bringen, damit sie wenigstens damit verwalten, das war relativ sicher, nicht 100% sicher, wie nichts ist, aber es war relativ sicher, sie hätten ein bisschen verwaltet und du hättest eine kleine Summe dazu gewonnen und hättest mir wenigstens das Kleine zeigen können. Weil du wusstest ja, ich werde fordern, das ist ja der Gedanke von ihm. Er sagt, das, was du sagst, macht eigentlich keinen Sinn. Das wäre die logische Schlussfolgerung. Das hast du aber nicht getan. Vielmehr warst du faul. Mit den Wechslern hier, das sind Leute, denen man damals das Geld geben konnte und sie haben quasi als Privatperson anderen Bauunternehmen oder anderen, die Unternehmen hatten, Geld gegeben, Geschäfte hatten und haben von ihnen noch größere Zinsen gefordert und deshalb haben sie quasi vom Gewinn der Zinsen gelebt und derjenige, der ihnen das Geld ausgeliehen hat, hat auch einen kleinen Teil davon bekommen. Und eine Sache ist sehr wichtig zu wissen, tatsächlich war Zinsen nehmen unter Juden verboten. Die Juden durften nicht Zinsen von einem Bruder nehmen. Das war verboten. Deshalb denke ich, der Herr heißt es ja auf keinen Fall gut, dass er das Geld den Wechslern geben sollte, sondern vielmehr sagt er, wenn du wirklich dachtest, ich bin ein harter Mann, der nur auf das Geld da ist, dem alles egal ist, der sowieso ein Dieb ist, dann wäre es mir doch auch egal, ob du es den Wechslern gegeben hättest und dadurch gewisse Gebote brechen könntest. Das war damals auch unter Diskussion. Dann wäre es mir doch egal, ich bin doch ein harter Mann. Mir geht es doch nur ums Geld. Dann hättest du es einfach den Wechslern bringen können und die Zinsen kassieren. Und mit dieser Antwort deckt der Herr die Faulheit des Knechten auf. Seine Argumente, seine Ausreden, sie fallen wie ein Kartenhaus zusammen. Die ganze Zeit, wo der Herr weg war, hat dieser Knecht nur an sich gedacht. Er hat das Talent in die Erde vergraben und bis der Herr gekommen ist, einfach dort gelassen, gewissermaßen vergessen. Und nachdem die Faulheit aufgedeckt war, verkündigt der Herr dann sein Urteil. Vers 28 bis 30. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Beobachte zwei Dinge. Erstens, dem Knechten wird das eine Talent, was er hatte, weggenommen, was ihm zuvor anvertraut wurde. Er wird am Ende vollkommen leer bleiben. Und der Treue, er wird mit noch mehr gesegnet, als er hatte. Er wird Überfluss bekommen. Aber der nichts dazu gewonnen hatte, ihm wurde auch das genommen, was ihm anvertraut war. Das heißt, die Treue wurde belohnt, wie vorher, und die Untreue wurde bestraft, weggenommen. Und wisst ihr, wenn man auch weiterdenkt, dieses Prinzip, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird weggenommen, auf die Ewigkeit projiziert. Der Christ, der schon hier auf der Erde reich ist in Christus, dem wird noch mehr gegeben, wenn er dann in das Reich Gottes eintritt. Er wird noch mehr Überfluss haben. Aber wer hier auf der Erde schon arm ist ohne Christus, dem wird am Ende auch das genommen, was er hier auf der Erde hat. Er wird leer ausbleiben. Und die zweite Sache, der böse und unnütze Knecht, er wird in die äußerste Finsternis geworfen. Ein Bild für die ewige Hölle. Ein Mensch, der Jesus Herr nannte, landet in der äußersten Finsternis. Dort, wo kein Licht der Hoffnung scheinen wird. Dort, wo es nur Heulen und Zähneknirschen geben wird. Und beachtet, der Grund, warum er dorthin gekommen ist, der genannt wird, ist, weil er faul war, unnütz war. Ein unnützer Knecht. Und das sollte uns zu denken geben, ist sehr interessant. J.C. Ryle, er schreibt dazu: Es wird nicht gesagt, dass der unnütze Knecht ein Mörder, ein Dieb oder gar ein Verschwender des Geldes seines Herrn war. Aber er tat nichts. Und das war sein Untergang. Hüten wir uns vor einem tatenlosen Christentum. Ein solches Christentum stammt nicht vom Geist Gottes. Keinen Schaden anzurichten, sagte Richard Baxter, ist eine gute Eigenschaft für einen Stein, nicht für einen Menschen. Welche Lehre können wir daraus ziehen? Gott wird Rechenschaft fordern. Wenn du heute eine Sache mitnimmst aus der Predigt, dann ist es diese. Jeder von uns wird eines Tages Rechenschaft vor Gott ablegen. Jeder. Denn alles Gute, was wir haben, kommt von Gott. Und wir müssen uns rechtfertigen. Was haben wir damit gemacht? Mit jedem Atemzug. Mit unserer Kraft, mit unserer Zeit, mit unseren Möglichkeiten. Mit unserem Leben. Versteht mich nicht falsch. Man wird nicht gerettet, indem man ein gutes Leben führt. Darum geht's hier nicht. Einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wie zeigt sich denn diese persönliche innere Beziehung, die wir im Gleichnis vorher schon gesehen haben? Sie bleibt nicht tatenlos, sondern derjenige, der entflammt ist für den Herrn, er verwaltet sein Leben für den Herrn. Ich möchte eine letzte Anwendung zum Schluss mitgeben. Und zwar, sei ein treuer Verwalter. Die Frage war, bist du ein treuer Verwalter? Und die Anwendung ist, sei ein treuer Verwalter. Wie nutzt du dein Leben? Deine Zeit? Deine Möglichkeiten? Deine Gesundheit? Deine Fähigkeiten? Deine Geistesgaben? Dein Geld? Bist du ein treuer Verwalter auf deiner Arbeitsstelle? Bist du ein treuer Verwalter zu Hause? Bist du ein treuer Verwalter in der Schule, in deiner Klasse? Oder ist deine Verwalterschaft durch Faulheit gekennzeichnet? Vergiss nicht, wir werden Rechenschaft ablegen. Und nimm dir Zeit, diese Frage im Stillen zu Hause zu stellen. Geh einige Bereiche deines Lebens durch und frage dich, bin ich ein treuer Verwalter dort? Könnte ich ohne Bedenken in diesem Bereich jetzt vor Gott stehen und sagen, hier Herr, das hast du mir anvertraut und das habe ich damit gemacht. Wisst ihr, selbst das Wenige hier im Gleichnis war eine große Summe. Und so ist jede Sache, die uns Gott anvertraut, egal wie klein sie für uns vielleicht scheint, eine große Verantwortung. Denk auf keinen Fall, ich habe ja nur ein Talent bekommen, ich kann eh nicht so viel. Hier, dieser Bruder, der hat 50 Talente bekommen. Und dann vergraben wir unser Talent, weil wir denken, boah, der hat so viel, ich habe nichts, kann auch im Boden bleiben. Nein! Auf keinen Fall. Vergiss nicht, Gott sucht nach Treue, nicht nach Erfolg. Und wisst ihr, wenn wir treu verwalten, dann tut Gott Dinge, die wir niemals vorher erwartet hätten. Auch wenn wir vielleicht nicht die größten Fähigkeiten haben, mit denen wir etwas tun können. Eine Geschichte hat mich besonders erinnert daran, in der Predigtvorbereitung. Und zwar im 18. Jahrhundert, da lebte ein junges Mädchen mit dem Namen Mary Jones. Sie war eine Tochter eines armen Webers in Wales und ihre Eltern, sie waren Christen. Aber weil sie so arm waren als Familie, konnten sie sich keine Bibel leisten. Das war damals oft so. Sie selbst ist sehr früh zum Glauben gekommen, ungefähr mit 8 Jahren, und hat dann über die Zeit durch eine Wanderschule, die in der Nähe war, Stück für Stück lesen gelernt. Und dann hatte sie einen großen Wunsch als 10-jähriges Mädchen. Und zwar, ihre eigene Bibel zu haben. Deswegen hat sie 6 Jahre lang jeden Penny, den sie hatte, beiseite gelegt und gespart. Und ist, nachdem sie 6 Jahre lang das Geld zusammengespart hatte, 40 Kilometer bis zur nächsten Stadt gelaufen, wo sie eine Bibel kaufen konnte. Der Pastor, er verkauft ihr die Bibel und sah das Mädchen nicht mehr. Aber der Pastor, er war so beeindruckt von der Treue und von der Liebe dieses Mädchen zum Herrn, dass sie eigentlich nichts hatte, aber so diese kleinen Dinge verwaltet hat, für das Richtige benutzt hat und gesehen hat, wie sehr sie Gottes Wort haben wollte, gründete kurz darauf mit einigen weiteren Leuten eine Bibelgesellschaft, die später Millionen von Bibeln verbreitet hat. Und man könnte denken, was konnte dieses Mädchen schon tun? Es konnte lesen, nähen, vielmehr nicht. Sie hat auch sonst keine theologischen Kenntnisse gehabt. Sie hat sonst nichts Großes, Außergewöhnliches in ihrem Leben gemacht, keine Missionsgesellschaft gegründet. Aber sie war treu in den Dingen, die ihr anvertraut waren. Und hat sie für den Herrn benutzt. Und Gott hat diese Treue benutzt, um daraus etwas Großes anzufangen. Wie treu gehen wir auch mit unseren Bibeln um? Auch das ist etwas, was wir von Gott anvertraut bekommen haben. Verwalten wir diesen kostbaren Schatz mit Sorgfalt oder legen wir ihn beiseite oder vergraben ihn vielleicht nicht in der Erde, aber in unserem Bücherschrank ganz weit hinten. Und wenn du hier sitzt und noch nicht an Christus glaubst, dann will ich auch zu dir sagen, auch du wirst eines Tages vor Gott stehen. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27, da heißt es: Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, genauso wie das gewiss ist, 100% passiert, danach aber das Gericht, vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Bist du bereit dafür? Wisst ihr, keine Ausrede und keine Entschuldigung wird dann vor Gott bestehen. Der einzige Weg, wie wir bereit sein können, ist, indem wir Christus uns anvertrauen, an ihn glauben und ihn dann unser ganzes Leben lang treu dienen. Gott wird Rechenschaft fordern. Sei ein treuer Verwalter.